ganz wichtiger Tipp im Bereich des Prompt Engineerings, also des Erstellens von guten Anfragen an das System, ist es überhaupt erstmal zu verstehen, dass Sprachmodelle keine Gedankenleser sind. Die sagen nicht immer die Wahrheit, die Systeme. Ob sie das absichtlich machen oder nicht, ob sie was erfinden oder nur auf Basis von falschen Trainingsdaten nicht ausbalancierte Antworten geben. Das darf ich alles erstmal verstehen. Und da liegt immer noch die Krux in der Zukunft. Ich glaube, wir stehen aber jetzt an der Schwelle, dass wir entscheiden müssen, und das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber wie wir als Menschheit mit dieser Technologie zukünftig umgehen wollen. Weil die hat natürlich eine Sprengkraft und ich will da auch nie so dystopisch wirken, aber wir haben hier gerade nicht eine Atombombe, sondern vielleicht auch dann die Wasserstoffbombe. Und zwar jeder hat die im Vorgarten stehen mit einem offenen Zünder und ich darf jeden Morgen überlegen, ob ich draufhau oder nicht.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der digitalen Revolution. Große Sprachmodelle sind seit mehr als 2 Jahren mittlerweile in der wirtschaftlichen Öffentlichkeit angekommen, sind sehr populär, es gibt sehr viele davon. Und üblicherweise heißt es ja, es gibt keine dummen Fragen, außer eben bei ChatGPT und Co., denn je bessere Fragen man stellt, umso besser sind auch die Antworten. Schlechte Fragen führen manchmal zu guten Antworten, aber manchmal auch nicht. Und wie man das richtig macht, solche Fragen zu stellen, damit man auch richtige Ergebnisse bekommt, bei diesen großen Sprachmodellen von ganz unterschiedlichen Herstellern, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Der Dr. Andreas Kohne ist Geschäftsführer der Valaisory GmbH, hat eine Vielzahl von Büchern im Springer Verlag publiziert, lehrt an verschiedenen Hochschulen als Hochschuldozent und ist Vortragender wie ich. Er ist ausgezeichnet worden in den Jahren 2024 und 2025 von der Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland als Top-Experte und er wurde zum Senator im Europäischen Wirtschaftssenat berufen. Darüber werden wir uns ganz am Schluss noch ein wenig unterhalten, aber jetzt erstmal zum Prompt Engineering. Andreas, herzlich willkommen.
Hallo Christoph, vielen Dank. Hallo, dass ich dabei sein darf und alles Gute und hallo an die Zuhörenden.
Ja, du hast ein Buch geschrieben, das kommt jetzt bald heraus. Wann kommt das raus? Worum geht's?
Aktuell, es sind gerade die letzten, ich sag mal, Meter an der Tastatur zu tätigen, aber das Manuskript ist im Grunde mit 98% fast abgeschlossen. Und das Buch wird heißen Prompt Engineering für Unternehmen. Es wird auch im Springer Verlag veröffentlicht werden und ich tippe mal, ohne zu viel zu verraten, wahrscheinlich auf eine Veröffentlichung im April. Mal gucken. Also ich versuche das gerade noch zu beschleunigen, aber wir werden es sehen.
Ja, die Verlage lassen sich da ja öfter mal Zeit, habe ich mir sagen lassen. Nun, Prompt Engineering, was ist das jetzt eigentlich? Wer braucht das?
Prompt Engineering kann man eigentlich bezeichnen als die große Kunst Sprachmodelle. Also du hast es ja schon angedeutet, die Large Language Modelle, die LLMs wie ChatGPT, Claude und Llama und wie sie nicht alle heißen, richtig zu befragen. Und ich erkläre das Ganze immer metaphorisch, weil bei Sprachmodellen, genauso wie bei allen anderen Anwendungen von künstlicher Intelligenz, die ja nicht mehr, und wir beide sind Informatiker, deswegen kennen wir das, nicht mehr deterministisch arbeiten, sondern probabilistisch. Das heißt, es wird nicht mehr die richtige oder falsche Antwort ausgegeben, sondern es wird die in dem aktuellen Kontext beste Antwort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgegeben. Das heißt, wenn wir das jetzt mal bildlich, metaphorisch uns anschauen, es geht darum, dass das Sprachmodell unsere Antwort erwürfelt aus den Möglichkeiten, die es im Training gelernt hat. Und das Prompt Engineering ist die große Kunst, dem Modell so viele Würfel wie möglich wieder abzunehmen.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich die gleiche Frage nochmal stelle, dann sagt das Sprachmodell plötzlich etwas anderes. Wie kommt das?
Genau, das liegt in der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also es ist absichtlich darin angelegt worden, dass die Modelle niemals das Gleiche antworten, sondern immer versuchen, neue Wege zu finden, die inhaltlich vielleicht gleiche Antwort zu geben, aber die mindestens mal anders zu strukturieren, zu formatieren oder auch umzuformulieren. Das heißt, selbst wenn du eine einfache Frage stellst, wie was ist 1 plus 1, das wird jedes Modell richtig beantworten können, möchte ich mal behaupten, steht da manchmal einfach eine 2, manchmal ist die als Zahl abgebildet, manchmal als Buchstaben, manchmal steht da 1 plus 1 ist 2, manchmal steht da die Summe aus 1 und 1 ist 2. Also es wird immer versucht, einen leicht anderen Weg zu nehmen, aber inhaltlich wird schon versucht, ein konsistentes Ergebnis abzubilden auf eine gleiche Frage.
Wozu ist das gut? Also warum, du hast es ja als nicht deterministisch bezeichnet, es ist also nicht vollkommen definiert, was am Ende rauskommt. Wozu soll das gut sein?
Ich glaube, das Ziel dahinter ist, dem ja doch, ich sag mal, sehr maschinellen Erstellen der Sprache ein wenig menschliche Magie einzuhauchen, dass es dann doch für uns immer ein bisschen anders wirkt und nicht sofort auch immer als Antwort einer künstlichen Intelligenz interpretierbar und erkennbar ist und um das Ganze einfach ein bisschen interessanter zu gestalten. Das Ganze lässt sich ja auch übrigens bei den meisten Modellen über einen Parameter steuern. Das ist dann ein Parameter, den man im Hintergrund einstellen kann, namens Temperatur. Und über diesen Temperaturwert kann ich die Kreativität der Antwort steuern. Also bei ChatGPT ist das ein Wert zwischen 0 und 1. Er liegt im Standard bei 0,5. Das ist so eine angenehme Raumtemperatur, würde ich mal sagen. Das heißt, es wird normal formuliert. Und je näher ich an die 0 konfiguriere, desto konservativer und langweiliger wird die Antwort. Und je mehr ich zu 1 konfiguriere, ich sage immer, desto unvorhersagbar kreativ wird das. Weil nach hinten zu 1 hin kommt teilweise wirklich der Wahnsinn des Modells heraus. Und es ist aber sehr interessant, einfach damit mal rumzuspielen, um zu schauen, wie weit wirklich so ein Modell von langweilig bis hochkreativ antworten kann, aber auch wieder immer auf die gleiche Frage bezogen.
Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass so ein Sprachmodell verrückt spielt. Du hast von den Würfeln gesprochen. Mhm. Was steckt hinter dieser schönen Metapher?
Ja, wir sprechen über probabilistische, also Wahrscheinlichkeitsmodelle. Das heißt, wir haben ja alle in der Schule gelernt, Wahrscheinlichkeit, da kann man viel erklären mit Würfeln. Und es geht ja darum, dass jedes Mal zwar, wenn wir jetzt einen Standardwürfel nehmen mit 6 Seiten, es gibt nur ein Ergebnis, das ist eine Zahl zwischen 1 und 6, aber ich weiß nie vorher, wenn ich würfel, was dabei rauskommt. Und das kann man so ein bisschen auch mit dem vergleichen, was wir bisher besprochen haben. Wenn ich aber den Würfel oder wenn ich viele Würfel rolle, ne, dann kommen wir ins Gesetz der großen Zahlen, dann kann ich zumindest vorhersagen ungefähr, was dabei rauskommen wird. Wenn ich dem Modell aber wieder viele Würfel wegnehme, wird es wieder ein bisschen unwahrscheinlicher, dass ich weiß, was dabei rauskommt. Aber wenn ich das jetzt auf meine Metapher wieder beziehe, nehme ich viele Wahrscheinlichkeitsabzweigungen des Modells weg und leite es vielmehr in die Richtung, in die ich gerne die Antwort erstellt haben möchte. Also ich erkläre das immer, ein ganz wichtiger Tipp im Bereich des Prompt Engineerings, also des Erstellens von guten Anfragen an das System, ist es überhaupt erstmal zu verstehen, dass Sprachmodelle keine Gedankenleser sind. Na, ich erkläre das meinen Kunden und den Zuhörern immer, jeder Mensch hat implizit eine Erwartungshaltung gegenüber dem, was ich auf eine Antwort zurückbekomme. Und bei einem Sprachmodell, und da kommt ganz viel auch Unmut und Frust gegenüber ChatGPT raus. Na, ich kenne viele Nutzer, die sagen, das ist total doof und da kommt nur Quatsch bei raus. Dann, wenn ich einen guten Tag habe, bin ich freundlich und sonst sage ich, naja, es ist halt wie immer so. Meistens sitzt der Computerfehler 80 Zentimeter vor dem Bildschirm. Und mit einer guten Frage kriegst du selbst aus einem schlechten Modell eine gute Antwort heraus. Und wenn ich es jetzt hinbekomme, alleine da ich sehr präzise bin und sage, was ich von der Antwort erwarte, von zum Beispiel der Länge, von der Struktur, von der Tonalität, möchte ich eine Tabelle oder möchte ich eine Aufzählung in Text? Soll die nummeriert sein oder sollen da Bullet Points vor sein? Alleine so Kleinigkeiten, die für mich im Kopf ja vollkommen logisch sind, wenn ich die so einem Modell nicht mitteile, würfelt das Modell auch bei der Ausformulierung, würfelt das Modell auch bei der Darstellung, würfelt das Modell auch bei der Länge der Antwort. Und diese Würfel möchte ich dem Modell ja wegnehmen, um sofort die Antwort in der Länge, der Struktur, der inhaltlichen Tiefe zu bekommen, wie ich sie implizit vom Modell erwarte. Und das meine ich mit dieser Metapher.
Okay. Wenn ich also im Team arbeite und wenn man da gut eingespielt ist, dann wissen die Teamkollegen, dann wissen die Mitarbeiter, was man sich erwartet und dann hat man bestimmte Dinge immer auf die gleiche Weise gemacht. Man vergisst nur leicht, das hat man sich alles mal erarbeiten müssen. ChatGPT kann das nicht wissen und auch die anderen Sprachmodelle nicht. Und so wie du es erzählt hast, manchmal werden Zahlen ausgegeben und manchmal wird das 1 plus 1 als Buchstaben aus, als Worte ausgeschrieben. ChatGPT versucht hier eben und auch die anderen Modelle zu variieren. Und jetzt sagst du, man soll eben die Würfel wegnehmen, verschiedene Varianten. Gib uns mal ein Beispiel. Wie macht man denn das?
Also ich könnte jetzt einfach sagen, liebes ChatGPT, nenn mir mal alle Hauptstädte von deutschen Bundesländern. So, dann legt das System los und ich wette, egal ob das jetzt ChatGPT oder irgendein anderes Modell ist, das weiß das Modell. Ja, das ist bekanntes Wissen. So, und jetzt ist ja die Frage, wie antwortet das System jetzt darauf? Ja klar, das System weiß, es gibt 16 Bundesländer und jedes Bundesland hat eine Hauptstadt, aber soll das jetzt Fließtext sein? Wird das eine sortierte Liste? Wird das eine Tabelle? Wird die Tabelle absteigend nach Größe der Einwohner sortiert? Wird die Tabelle alphabetisch sortiert? Wenn ja, wonach? Nach dem Bundesland oder nach der Hauptstadt? Ich weiß es nicht. Wenn ich dem Modell aber nur sage, nenne mir mal bitte die Hauptstädte der Bundesländer in Deutschland, kriege ich einfach irgendwas. Und dann kriege ich, wenn ich diese Frage nochmal stelle, zwar inhaltlich wieder die gleiche Antwort, das sieht aber vollkommen anders aus. Wenn ich jetzt aber sage, bitte verhalte dich wie ein Experte für die deutschen Bundesländer und die Geografie und gebe mir eine sortierte Liste, alphabetisch sortiert, nach den Bundesländern mit den da jeweils zugehörigen Hauptstädten und den passenden Einwohneranzahlen der Bundesländer in einer Tabelle aus. Dann erhalte ich genau das. Ich erhalte eine Tabelle, die ist durchnummeriert, die ist alphabetisch sortiert nach den Bundesländern und dahinter erhalte ich dann passend dazu jeweils die Hauptstadt mit den Einwohnern des Bundeslandes. Wenn ich das nicht tue, bekomme ich jedes Mal was anderes. Und genau so baut man nach und nach gute Prompts auf.
Wofür verwendest du ChatGPT?
Oh, das ist eine gute Frage. Für alles Mögliche. Inzwischen muss ich sagen, ich hole weiter aus. ChatGPT wird von vielen Menschen für vieles eingesetzt. Und zwar für vieles, wofür ChatGPT inhärent eigentlich gar nicht gemacht ist. Jetzt muss man sich klar machen, ChatGPT ist, genau wie alle anderen Large Language Modelle, eine künstliche Intelligenz, die darauf trainiert wurde, gute Texte zu schreiben. ChatGPT ist aber zum Beispiel keine Rechercheplattform. Also ChatGPT ist kein adäquater Ersatz für Google. Das muss ich aber erstmal verstehen. Das liegt daran, dass wir noch auf der Stufe der kleinen, engen, begrenzten künstlichen Intelligenz sind und jedes Modell für genau eine Aufgabe trainiert und optimiert wurde. Ich spreche da in dem Zusammenhang immer von den One-Trick-Ponys. Also jedes Modell zeigt einen Trick, den kann es wunderbar, dafür kann ich das Modell jederzeit in die Magnete stellen und das ganze Publikum klatscht. Mhm. Das kann auch links und rechts vielleicht noch zwei, drei andere Tricks, aber das ist nicht mehr der beste Trick dieses Ponys, sondern es wäre viel besser, wenn ich das passende Tier, das dann diesen Trick am besten performt, in die Magnete stelle. Und wenn man das verstanden hat, dann kommt man dann auch zu der Lösung, wie ich ChatGPT nutze. Ich lasse mir von ChatGPT unglaublich gerne Texte ausformulieren, nämlich indem ich ChatGPT zum Beispiel beigebracht habe, wie ich Texte formuliere, von der Länge, von der Tonalität. Das kann ich ChatGPT antrainieren. Aber ich mache meine Recherchen zum Beispiel bei Perplexity, nehme die Ergebnisse, reiche die zum Beispiel mit weiteren Daten in Notebook LM an, nehme die Ergebnisse, packe die wieder zu ChatGPT und lasse sie dann entsprechend umschreiben. Und dann funktioniert das super.
Ja. Das ist eine coole Idee. Du hast jetzt Perplexity genannt, du hast Notebook LLM von Google genannt. Ja. Wenn du jetzt ChatGPT, wenn wir noch kurz bei ChatGPT sind, bevor wir uns die anderen beiden noch angucken, wie bringst du ChatGPT dazu, dass dein Stil einigermaßen konsistent ist zwischen den Dingen, die du ChatGPT machen lässt?
Also ein Tipp dazu ist, jeder, der schon mal Texte geschrieben hat, und jetzt gehöre ich ja zu der schreibenden Zunft, die schon genug Text produziert hat im Leben, ist es relativ einfach möglich, seitenweise existierenden Text, egal ob ich mal in einem Blog was geschrieben habe, ob ich Social Media Posts viele geschrieben habe oder wie ich jetzt zum Beispiel viele Bücher geschrieben habe, kann ich ChatGPT Leseproben aus unterschiedlichen Büchern, Blogs, Beiträgen und so weiter zu lesen geben und sagen, bitte, liebes ChatGPT, verhalte dich wie ein Experte für die deutsche Sprache und analysiere die gleich von mir zur Verfügung gestellten Texte und beschreibe mir den Stil, in dem ich schreibe, die Art, wie ich Sprache nutze, die Art, wie ich meine Leser zum Beispiel anspreche und so weiter und so weiter und erstelle mir eine komplette Analyse des geschriebenen Textes. Wie wird Sprache eingesetzt? Und dann kommt ein messerscharf geschriebene Analyse meiner Textstrukturen. Wie schreibe ich, wie lang, wie ausführlich, wie hoch ist die Dichte meiner Fachwörter, wie erkläre ich Fachwörter und so weiter und so weiter. Und das Ganze kann ich bei ChatGPT ins Gedächtnis in Anführungszeichen packen, indem ich sage, ChatGPT, erinnere dich bitte mal an diese Sprachstilbeschreibung. Und dann kann ich zu jedem weiteren Zeitpunkt in jedem anderen Chat sagen, ChatGPT, bitte erstell mir mal einen Text für folgende Aufgabe, folgende Inhalt oder ich gebe dir noch was, es muss umformuliert werden. Und bitte erinnere dich mal an den Sprachstil von mir, den ich dir beigebracht habe und nutze genau diesen Sprachstil. Und dann klingt das so, als wenn ich das 1:1 geschrieben hätte. Wenn man das nicht tut, dann erkenne ich inzwischen, auch nicht immer, aber habe ich ein Gespür inzwischen dafür, wenn man ChatGPT einfach nur so Texte schreiben lässt, dass es ein ChatGPT-Text ist. Aber man kriegt ChatGPT definitiv dahin, dass es eigene Sprachstile übernimmt. Ich kann natürlich auch jederzeit sagen, schreib wie der Präsident von irgendwas oder schreib wie ein berühmter Komiker. Also die kennt ChatGPT auch die Sprachstile von weiteren berühmten Persönlichkeiten. Die kann ich kopieren. Oder ich kann meinen persönlichen Schreibstil dem System beibringen oder, und das ist natürlich auch ein Tipp, wenn ich Autoren habe und ich finde deren Sprachstil super oder Personen, die im öffentlichen Leben stehen oder Publizisten, die ich in der Zeitung ganz toll finde, kann ich auch ChatGPT diesen Sprachstil genauso, wie ich es gerade erklärt habe, beibringen und dann genauso wunderbar formulieren, egal ob das blumig, kurz, abgehackt ist, was auch immer, das kann ChatGPT wunderbar.
Muss ich das Ganze, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Claude verwende oder irgendein anderes Sprachmodell, muss ich dann diesen ganzen Prozess wiederholen oder nimmst du dann einfach diese präzise Beschreibung, die ChatGPT mal erstellt hat und setzt sie bei einem anderen Sprachmodell ein?
Die lassen sich wunderbar kopieren und funktionieren überall. Genau so, und dann gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter, wie das Thema Prompt Engineering nicht speziell für ChatGPT gemacht ist, sondern wenn ich verstanden habe, wie ich diese Modelle gut beschreibe oder befrage im Sinne von schreib präzise, weise dem Modell zum Beispiel eine Rolle zu und so weiter. Es gibt ja verschiedene Techniken, die ich einsetzen kann, um bessere Antworten zu generieren. Und wenn ich das einmal auf einer Metaebene bestanden habe, dann kann ich ChatGPT befragen, dann kann ich Claude, dann kann ich Llama befragen, dann kann ich Perplexity befragen. Das sind alles sogenannte Transformer-Modelle von der Technologie dahinter. Und die wollen in Anführungszeichen alle gleich befragt werden mit den gleichen Strukturen. Und das muss man sich ja jetzt auch einmal nochmal verdeutlichen, wir beide sind Informatiker. Also wir hätten jetzt, also wir wären nicht geschockt, wenn jetzt das Sprechen mit einem LLM irgendwie einer Form von Code passieren müsste. Da könnten wir uns reinarbeiten, das könnten wir lernen, das könnten wir strukturiert reproduzieren. Aber das Tolle ist ja, dass ich heutzutage in natürlicher Sprache mit diesen Modellen kommunizieren kann. Das birgt natürlich die Gefahr, dass ich das auch einfach tue. Das heißt, dass ich einfach in so ein Modell reinstolper und ganz unbedarft mal eine Frage stelle, dann kriege ich vielleicht auch eine schlechte Antwort. Aber das Gute ist, Prompt Engineering ist einfach nur in Anführungszeichen die Kunst. Es ist keine große Kunst. Das hat man in 2-3 Stunden locker verstanden. Wie ich meine Anfragen so sauber strukturiere und aufbaue und gewisse Punkte mitgebe, dass ich die Wahrscheinlichkeit für eine gute Antwort maximieren kann.
Coole Sache. Perplexity, was ist der Unterschied zu anderen Sprachmodellen?
Perplexity an sich ist ja kein Sprachmodell. Perplexity, ich behaupte immer, Perplexity ist Google auf Speed. Weil das ist, Perplexity nutzt im Hintergrund ja Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude. Das kann ich sogar, wenn ich mich dort anmelde, kann ich das sogar auswählen. Aber Perplexity ist eine LLM-basierte Suchmaschine, die natürlich von mir mit natürlicher Sprache befragt werden kann. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht mehr wie bei Google überlegen, ja, was sind denn jetzt die passenden Keywords, dass dann auch hoffentlich die Homepages gefunden werden, auf denen ich möglicherweise die Antwort finde, wenn ich denn lange genug suche. So, sondern ich frage einfach, was ich wirklich wissen möchte, und Perplexitys Aufgabe ist es dann, im Hintergrund Suchmaschinen zu befragen, die Ergebnisse zusammenzutragen und mir wieder in natürlicher Sprache zur Verfügung zu stellen. Und im Gegensatz zu ChatGPT und vielen weiteren LLMs bekomme ich sehr dediziert und sehr eindeutig Auskunft über die Quellen, wo die jeweiligen Informationen herbekommen. Ich bekomme auch zum Beispiel direkt Bilder angezeigt, Videovorschläge, und ich kriege Vorschläge für weitergehende, vertiefende Fragen vom Modell direkt selber vorgeschlagen und kann mich dann sehr schnell in neue Wissensgebiete vorarbeiten. Komma, ja, ChatGPT kann jetzt auch Search, und das versuchen die natürlich alles nachzurüsten. Das funktioniert aber, naja, gelinde gesagt, noch nicht so richtig, richtig gut. Das heißt, im Grunde genommen, was ich empfehle, ist, wer guten Text schreiben will, kann das mit einem klassischen LLM wie Claude, ChatGPT und so weiter machen. Wer eine gute Recherche machen möchte, macht das bitte nicht mit den Modellen, sondern der geht erstmal nach Perplexity. Oder für wissenschaftlichere Recherchen kann ich auch zum Beispiel noch Heuristica, heuristi.ca, für wissenschaftliche Recherchen ein ganz tolles Programm.
Coole Sache. Jetzt haben wir uns ja damals, als Google auf den Markt kam, alle sehr gefreut. Endlich 10 relevante Suchergebnisse pro Seite, die man nur noch durchlesen muss. Jetzt denkt man sich, ach, schon wieder 10 relevante, hoffentlich relevante Suchergebnisse, und die muss ich mir jetzt auch noch durchlesen. Perplexity zeigt vor, wie es anders geht. Perplexity liefert keine Links mehr, die man mühsam abarbeiten muss. Nein, Perplexity liefert direkt die Information. Welche Zukunft hat Google? Brauchen wir das noch?
Naja, Google hat ja nicht umsonst relativ schnell, und ich meine, das hat keine 2-3 Monate gedauert, nachdem ChatGPT auf dem Markt war, dass die rote Fahne hochgeworfen haben und das höchste Bedrohungsszenario für das Kerngeschäftsmodell ausgerufen haben und mit dem Top-Management sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, okay, wir müssen kurz verstehen, was hat das für eine Auswirkung, dass da gerade dieses Tool auf den Markt gekommen ist, und wird Search jetzt komplett in LLMs wandern, und warum haben wir da noch nichts? Na, weil da waren sie auch mit Bard und Gemini und mit ihren eigenen Tools noch nicht so weit. Sie haben es dann versucht, schnell dagegen zu schießen, aber man hat ja auch gemerkt, das war noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei sozusagen. Ist es übrigens auch immer noch nicht so richtig, das wird langsam besser, aber die hingen einfach da ein bisschen hinterher. Und ich glaube, Google hat immer noch eine Bewandtnis, wenn ich es dafür einsetze, wofür ich es bisher auch eingesetzt habe. Aber Google wurde ja in Ermangelung einer besseren Lösung auch wiederum für vieles eingesetzt, wo ich jetzt sehr viel differenzierter herangehen kann und das Ganze mit natürlicher Sprache machen kann. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich jetzt auch, und dann kommen wir vielleicht schon auch so ein bisschen in die Zukunft der künstlichen Intelligenz, ich behaupte, und nicht nur ich, dass wir die LLMs ja schon fast hinter uns gelassen haben und wir uns jetzt in diesem Jahr den Agenten in der künstlichen Intelligenz zuwenden werden. Das heißt, vollautomatisierten IT-Einheiten, die an unserer Stelle, also an der Stelle des Anwenders, KI-Systeme automatisch bedienen und dafür für die natürliche Sprache dann wieder die LLMs nutzen. Und ob dann im Hintergrund die Suche mit Google oder mit Microsoft Bing oder mit irgendwas anderem getan wird, das ist mir als Endanwender dann im Endeffekt sogar schon egal. Und ja. Das heißt, natürlich hat Google ein super Suchtool, ja, und auch die Relevanzkriterien dahinter, das ist super. Aber wie sich das weiter durchsetzen wird und wie das sich auf das Geschäftsmodell, das Einblenden der Werbung bei Google auswirken wird, das werden wir sehen. Und ich wage noch mal einen weiteren Blick in die Zukunftskugel. Der Markt verändert sich ja gerade auch noch immer mehr, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und auch überhaupt in der Benutzerschnittstelle von IT, immer mehr dahin, dass wir viel weniger tippen, als dass wir viel mehr sprechen. Und wir erwarten auch nicht mehr geschriebene Antworten, wir erwarten natürlich kurze, gesprochene Antworten. So, und jetzt lass uns das mal auf die klassische Google Search übertragen. Ja, also es ist ja jetzt schon so, wenn du eine Alexa bei dir in der Küche stehen hast, wo du mit Musik hörst und sagst, hey Alexa, ich suche gerade was zum Thema XY, kannst du mir da helfen? Was passiert denn dann? Ja, selbst wenn dann Google befragt wird, aber die KI-Systeme entscheiden jetzt für mich, was ist die relevanteste Antwort, und verbalisieren immer nur noch die für sie in dem aktuellen Kontext relevanteste Antwort. Und die anderen werden mir sogar verschwiegen. Das heißt, was hat das denn für eine Auswirkung auf das, wie Google bisher funktionierte? Es gibt Heerscharen von Menschen auf der Welt, die sich SEO-Spezialisten nennen, also Search Engine Optimization machen. Das heißt, sie optimieren Informationen auf Homepages, dass du für die jeweilige Suchmaschine möglichst relevant bist, damit du hochrankst bei Anfragen. Wenn es aber jetzt immer nur noch die erste Antwort gibt, die vorgelesen wird, die potenziell auch noch von einem LLM angereichert und weiter aufbereitet wird, was bedeutet das denn für die Zukunft des Marketings? Ja, also wie schaffe ich es denn als Marketier heutzutage, einem LLM im Training, wo ich gar nicht mitkriege, dass es das tut gerade, die Informationen über meine Firma, zum Beispiel über die Velisory, wie schaffe ich es zukünftig, dass ChatGPT denkt, dass wenn ich Beratung im Bereich künstliche Intelligenz brauche oder einen tollen Speaker, dass ich da den Andreas Kohne finde oder den Christoph Holz. Wie schafft man das denn heutzutage?
Ja, genau.
Das wird ein Riesenthema.
Also die insbesondere kleine Unternehmen profitieren ja davon, dass man eigentlich für relativ überschaubares Geld bei Google Werbung schalten kann. Und weil Google eben mehr als ein Ergebnis liefert, kommt eben zuerst ein wenig Werbung, wird oft gar nicht als solches erkannt, ist auch nicht weiter störend, ist auch wird bei Google sehr stark auf die Relevanz geachtet und das hält die Wirtschaft am Leben. Wir wissen, es braucht Werbung, damit die Wirtschaft funktioniert. Und wenn die Wirtschaft funktioniert, dann gibt es auch den Wohlstand. Jetzt entscheidet also, bleiben wir mal kurz bei diesem Thema Werbung. Am Ende frage ich vielleicht, wer ist denn hier der richtige Berater? Wer ist der richtige Keynote-Speaker für dieses Thema? Und dann wird einfach einer genommen. Und wir haben ja gesagt, das ist heuristisch, es würfelt. Das heißt, manchmal kommst du, manchmal komme ich, manchmal kommt ein anderer Kollege, der dort dran ist. Aber im Grunde genommen sind wir ab einem bestimmten Grad abhängig von dieser künstlichen Intelligenz oder hast du da auch ein paar Tricks auf Lager?
Nee, ich glaube, das wäre auch der heilige Gral. Und wenn ich das wüsste, würde ich es, glaube ich, noch nicht mal in einem Buch schreiben, sondern dann würde ich mir das in Gold aufwiegen lassen und den großen Unternehmen dieser Welt verkaufen. Ich glaube, das ist wirklich noch der heilige Gral, wie ich es schaffe, in den Trainingszeiten von den künstlichen Intelligenzen die Informationen über mich, mein Unternehmen, meine Produkte, meine Dienstleistungen als so relevant wirken zu lassen für die KI in die Zukunft, weil ich weiß ja noch gar nicht, was die Leute auch später fragen werden, weil ich ja nicht die Keywords dazu in den Trainingslauf mit reingeben kann. Also ich glaube, das wird noch unglaublich spannend, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass wir jetzt nicht die Ersten sind, die sich darüber Gedanken machen, sondern überraschenderweise wahrscheinlich auch die Hersteller der LLMs und dass die alle auch an Geschäftsmodellen arbeiten werden, dass ich wahrscheinlich gegen Einwurf entsprechender Münzen auch irgendwie höher gerankt werden könnte. Das werden wir sehen.
Ja, du hast ja auch die Vorgangsweise schon beschrieben. Also zum einen der Einwurf kleiner Münzen, das was früher AdWords waren oder derzeit eben noch sind. Und das andere war Suchmaschinenoptimierung, das heißt also KI-Ergebnisoptimierung in irgendeiner Art und Weise. Das wird also, du hast es genau beschrieben, wie ich mir das auch vorstelle, es wird also davon abhängen, wie können wir unsere Informationen so einschleusen in die Trainingsdaten, dass dort auch die entsprechende Relevanz entsteht. Das wird sicher richtig spannend. Das ist also mal das eine. Dann ist es ja so, der geneigte Wahrheitssucher heutzutage verwendet eben Google, bekommt dort verschiedene Ergebnisse, so wie wir auch in der Schule gelernt haben, dass wir verschiedene Zeitungen lesen, liest man sich eben dann auch verschiedene Artikel durch. Jetzt wird ja ChatGPT zum Hüter der Wahrheit. Das heißt, es wird entschieden, auch wie es dargestellt wird. Ja, ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, dass GPT 3.5 bei Problemschwangerschaft damals noch, jetzt ist es gar nicht mehr verfügbar, auch den Schwangerschaftsabbruch genannt hat als Beispiel. Bei GPT 4 kommt der Schwangerschaftsabbruch bei Problemschwangerschaften, so tragisch das auch immer ist, aber er kommt nicht mehr vor. Also am Ende bleibt da vielleicht eine kleinste gemeinsame Wahrheit.
Das ist im medizinischen Bereich, finde ich, auch vollkommen okay. Auch psychologische Beratung finde ich genauso schwierig. Das Thema Selbstmord. Die ersten Modelle haben mir auch 10 besten Arten für einen optimalen Selbstmord geliefert. Ja? Oder wie baue ich die besten Drogen zu Hause? Oder wie baue ich eine Handgranate selber? Also das konnte ich aus den Modellen alles rauskitzeln früher. Das finde ich auch vollkommen okay, dass das mindestens mal nicht mehr sehr einfach ist, sondern eher sehr kompliziert geworden ist. Aber das geht ja auch noch weiter, weil es geht ja auch zum Beispiel um politische Meinungen, um politische oder gesellschaftliche Strömungen, sozioökonomische Beeinflussung. Und ich unterliege ja der grundlegenden Meinung der herstellenden Unternehmen für die großen Sprachmodelle, was sie meinen, was im Nachgang zum Training dann auch über die Content-Filter noch nachher beeinflusst wird. Weil es ist ja nicht so, dass ich eins zu eins die antrainierte Wahrheit in Anführungszeichen präsentiert bekomme, sondern die laufen durch sehr fein granulare Filter noch durch, die genau solche Anfragen, wie wir sie gerade besprochen haben, berechtigterweise vielleicht auch rausfischen oder sagen, wenn Sie Probleme haben, zum Beispiel mit Depressionen, wenden Sie sich bitte hier an folgende Beratungsstelle oder sprechen Sie mal mit einem Arzt oder sowas und nicht mehr Tipps für Selbstmord geben. Das macht durchaus Sinn. Aber wir haben es ja jetzt auch zum Beispiel bei den Wahlen in Amerika erlebt. Es können natürlich entsprechende Antworten in die ein oder andere Richtung absichtlich oder auch unabsichtlich manipuliert und beeinflusst sein, wenn es im unabhängigen oder geplanten Bereich ist, dann sprechen wir von dem sogenannten Bias. Also die Systeme sind ja immer nur so gut, wie die Trainingsdaten das hergeben. Und das liegt ja nicht daran, dass eine künstliche Intelligenz links oder rechts oder oben oder unten oder kapitalistisch oder kommunistisch oder wie auch immer eingestellt ist. Ich erkläre das immer ganz einfach. Eine KI ist jungfräulich, wenn ich sie programmiert habe. Also wie ein neugeborenes Baby. Das ist vollkommen harmlos und es wird zudem, was wir nachher im Antwortverhalten erleben, ausschließlich durch die Trainingsdaten und durch das nachherige Optimieren des Antwortverhaltens. So, das heißt, ich muss sehr gut darauf aufpassen, was ich dem Modell zu lesen gebe, weil ich nur gute Antworten in Anführungszeichen bekommen kann, die sehr ausgewogen und gleichgewichtet sind, wenn ich auch in den Trainingsdaten keine Verzerrungen habe. Und deswegen, es gibt ja oft auch Probleme, dass ethnische Minderheiten zum Beispiel unterdrückt werden durch Sprachmodelle, weil in den Ausgangsdaten nicht genug Informationen dafür zur Verfügung war. Oder dass Frauen unterrepräsentiert sind, weil in den Ausgangsdaten nicht genug Trainingsinformationen dazu da waren. Das meinen die Modelle gar nicht böse. Aber dann kommen nach vorne raus Informationen und Antworten, die ich als geneigter Leser dann wieder als wahrnehme, also weil ich die einfach weiterverwende, weil ich mir das gar nicht bewusst mache oder weil ich es gar nicht wusste, dass es so Verzerrungen gibt. Und das kann natürlich sehr kritisch sein, weil ich ja vielleicht gar nicht weiß, wessen Geisteskind ist das Unternehmen oder die Organisation hinter dieser künstlichen Intelligenz und was wird da versucht, zum Beispiel auch subversiv Meinungsbeeinflussung zu tätigen. Das ist natürlich eine fiese Unterstellung, aber nichtsdestotrotz, die Möglichkeiten sind alle da und mindestens mal diese Sensibilisierung, also die Bewusstheit zu haben, dass ich nicht einfach alles glauben sollte und auch kann, was aus den Modellen kommt. Und wir haben noch nicht über Halluzinieren gesprochen. Also die sagen nicht immer die Wahrheit, die Systeme. Ob sie das absichtlich machen oder nicht, ob sie was erfinden oder nur auf Basis von falschen Trainingsdaten nicht ausbalancierte Antworten geben. Das darf ich alles erstmal verstehen. Und da liegt immer noch die Krux in der Zukunft.
Also das Halluzinieren und die Unzuverlässigkeit dieser Sprachmodelle, ich empfinde das als Segen. Die größte Gefahr, die ich sehe bei der künstlichen Intelligenz, ist, dass sie zu gut wird. Mhm. Wir kennen das bei Navigationssystemen. Da sieht man plötzlich einen LKW-Fahrer in der Fußgängerbrücke klemmen. Mhm. Nicht, weil der schlecht ist, der hat einfach bloß mal was anderes gedacht. Ja? Mhm. Das Navi ist ja heute auch mit KI bereichert. Das Navi hat eben 10.000 Mal gut funktioniert. Und die größte Gefahr, wie findest du das, ist nicht die größte Gefahr, dass wir diesen Systemen irgendwann mal zu sehr vertrauen?
Ja, na klar, weil ich erlebe das ja jetzt schon. Wir haben kurz drüber gesprochen, ich bin Hochschuldozent, meine Frau ist Lehrerin. Der Trend geht dahin, das Gehirn zu Hause zu lassen und Wissen einfach outgesourced in der Cloud von ChatGPT oder Co. on demand, wenn man es gerade mal braucht, abzurufen und das, was als Antwort kommt, ungefiltert als die Wahrheit wieder zu reproduzieren. Egal ob ausgedruckt, schriftlich oder abgeschrieben. Und wenn ich das nicht mehr reflektiere, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es immer die korrekte Antwort ist, was mache ich denn? Also wir als Informatiker sprechen immer von Hardware und Software und ich spreche immer noch gerne von der Wetware. Das ist so das zwischen unseren beiden Ohren. Wenn ich das gar nicht mehr benutze, das verkommt ja auch. Also wo bleibt denn das kritische Denken, das Hinterfragen oder auch mal, na, du sprichst gerne von Hypothesen, wie kann ich denn mal eine Hypothese zu etwas aufstellen, hinterfragen oder absichtlich mal von zwei Seiten beleuchten, wenn ich einfach immer nur eine Frage stelle und das, was da rauskommt, als die absolute Wahrheit behandle. Das, glaube ich, tut alleine schon auch auf der biologischen Ebene dem menschlichen Gehirn nicht gut. Also das würde immer mehr verkommen. Und das würde im Endeffekt doch dazu führen, weil das muss man sich ja jetzt auch klar machen, wir sind als Menschheit so weit gekommen, weil wir unglaublich kreativ sind und weil wir in der Lage sind, Neues zu schaffen, indem wir alte Strukturen, Themen hinterfragen und darüber hinaus denken können und was Neues kreieren können, was auch immer das bedeutet, in der Kunst, in der Literatur, in der Wissenschaft. Künstliche Intelligenz, Klammer auf, bis heute und auch absehbar, Klammer zu, kann aber nur reproduzieren auf Basis von dem, was in den Trainingsdaten schon drinsteckte. Das heißt, es kann nicht darüber hinausgehen. Und wenn wir das als Menschheit verlieren auf dem Weg, das wäre nicht gut, weil das heißt im Endeffekt, dass wir auf dem absteigenden Ast sind und irgendwann wissenstechnisch stehen bleiben. Und das wäre sehr, sehr schade.
Also im Idealfall helfen uns diese Sprachmodelle, diese KI-Systeme, all das outzusourcen, was schon existiert. Ja, also nichts ist konservativer als die künstliche Intelligenz. Sie verwendet immer die Daten von gestern, damit wir uns auf das konzentrieren können, was uns zum Menschen macht. Das ist wirklich das Schaffen von neuen Dingen, das Verstehen, das Problemlösen, die Beziehungen zu pflegen. Wie denkst du, wird denn diese, wir stehen jetzt wirklich an einer epochalen Wende. Was ist deine Vorstellung von Gesellschaft in Zeiten künstlicher Intelligenz?
Ich glaube, Stand heute sehen wir noch gar nicht die Auswirkungen, weil das diskutiere ich auch gerne mit meinen Geschäftsführerkollegen. Wir, und damit nehme ich jetzt auch dich und die auch sicherlich die Zuhörer, die sich jetzt diesem Thema aussetzen, wir sind ja schon einen großen Schritt weiter. Wir haben uns damit schon mal auseinandergesetzt. Wir erahnen, wie die funktionieren, diese Systeme. Wir wissen, wie wir sie hoffentlich auch richtig einsetzen können. Aber damit gehören wir aktuell noch zu den 5-10%, sagen wir mal jetzt auch auf der europäischen Ebene, die sich mit dem Thema überhaupt mal aktiv auseinandersetzen und erahnen, was da gerade passiert. Das heißt, aktuell ist die Auswirkung noch gar nicht so groß, wie sie sein könnte, wenn wirklich verstanden wäre, was diese Technologie für uns schon jetzt, geschweige denn mal in 3, 5, 10 Jahren leisten kann. Und ich glaube, wir stehen aber jetzt an der Schwelle, dass wir entscheiden müssen, und das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber wie wir als Menschheit mit dieser Technologie zukünftig umgehen wollen. Weil die hat natürlich eine Sprengkraft und ich will da auch nie so dystopisch wirken, aber wir haben hier gerade nicht eine Atombombe, sondern vielleicht auch dann die wie Wasserstoffbombe. Und zwar jeder hat die im Vorgarten stehen mit einem offenen Zünder und ich darf jeden Morgen überlegen, ob ich draufhaue oder nicht. Und früher, also wenn ich in dem Bild bleibe, eine Atombombe zu entwickeln, das war das Manhattan-Projekt, das hat Unsummen verschlungen. Die schlauesten Mathematiker, Physiker, Chemiker wurden in eine künstliche Stadt, in eine Wüste geschafft und es wurde über Jahre geforscht mit viel staatlicher Unterstützung. Und heutzutage ein KI-Modell, das die Welt revolutionieren kann, das kann ich von zu Hause trainieren mit geliehener Serverkapazität irgendwo bei Google oder bei Amazon in der Cloud. Und das kann ich in der Garage machen. Und egal, ob es jetzt auch den EU-AI-Act, also die KI-Verordnung zur Regelung von künstlicher Intelligenz in Europa gibt oder nicht, naja, dann gehe ich halt entweder in ein anderes Land und dann mache ich es halt da mit staatlicher Unterstützung. Oder ich mache es halt sowieso, weil ich sage auch immer, jetzt in Deutschland oder in Europa ist überall Ladendiebstahl und Mord verboten. Das passiert aber trotzdem jeden Tag. Das heißt, wer Böses mit einer Technologie tun möchte, der wird es sowieso tun. Und wir müssen uns aber jetzt überlegen, was lassen wir davon wirklich zu? Wo setzen wir harte Grenzen? Wo erlauben wir vielleicht der Wissenschaft weiterzumachen? Und wie wollen wir diese Technologie in unser Leben reinlassen? In welche Bereiche wollen wir das tun? Wie gehen wir mit dem Datenschutz um? Da sind gerade wirklich auch ethische Fragen, denen wir uns stellen dürfen. Und das setzt aber voraus, dass als Gesellschaft überhaupt diese Sprengkraft, diese umwälzende Sprengkraft dieser Technologie verstanden ist. Und ich glaube, dass wir da noch nicht sind. Was ich schade finde, weil die Technologie ist ja da. Es ist ja nicht so, dass wir die am Horizont irgendwo erkennen.
Also der Vergleich mit der Atombombe hinkt insofern ein wenig, weil die ausschließlich der Zerstörung dient.
Mhm.
Ja. Wir haben ja, allerdings hat auch die Energieerzeugung, oder? Das wäre sozusagen unser positiver Nutzen. Mhm. Die künstliche Intelligenz ist jetzt erstmal mit der Intention geschaffen worden, bestimmte kognitive Tätigkeiten zu automatisieren. Und natürlich, diese Beispiele, die du genannt hast, nenne mir 7 einfachste Möglichkeiten, Selbstmord zu begehen. Das ist natürlich fatal, wobei man auch hier dazu sagen muss, diese Möglichkeiten finde ich sonst auch.
Mhm, ja,
auch das Thema zu sagen, ich baue eine Napalmbombe, ich brauche natürlich auch die Zutaten dazu. Ja. Die kann es sein, dass dadurch, dass als Menschen, wir füllen ja unsere Wissenslücken mit Angst, ja, darum ist unser Gehirn ja so viel größer als das von Schimpansen, damit die ganze Angst da drin auch noch Platz hat. Ja. Glaubst du nicht auch, dass es wirklich gut gehen kann? Ja? Also, dass wir eben nicht gefährliche Einsätze sehen, die also die Gefahr zusätzlich erhöhen, weil man eben viele Informationen, wie du sie beschrieben hast, auch sonst bekommt, weil man den Systemen die Halluzination vermutlich nicht austreiben kann, wir uns also nie ganz sicher sein können. Ja? Ist das nicht auch eine sehr positive Zukunftsvision, sich eben auf das konzentrieren zu können, was nicht digitalisierbar ist, was eben künstliche Intelligenz nicht kann, auf das, was uns zu Menschen macht.
Ja, absolut. Und ich finde solche Diskussionen, da muss man immer schwer vorsichtig sein, weil Warnen und in Dystopien abtauchen ist natürlich immer sehr viel einfacher und man kann sehr viel mehr darüber reden. Aber ich bin ja auch ein positiver Verfechter der Technologie, mahne aber an, sich zumindest den dunklen Seiten der Macht sozusagen bewusst zu sein und sensibilisiere sehr gerne. Deswegen, mein Spruch ist auch immer, wir müssen das gemeinsam lösen. Wir müssen wirklich rangehen, aber wir müssen auch vorsichtig sein. Also ich sage immer gemeinsam, mutig, vorsichtig. Und wenn wir das gemeinsam hinbekommen, genau in diesen 3 Aspekten, dann steckt da unglaublich viel schneller Fortschritt für uns in vielen Bereichen. Da sehen wir uns mal jetzt zum Beispiel die Medizin an. Ist gerade der Nobelpreis für Medizin vergeben worden für etwas, wo die Medizin um Jahrhunderte beschleunigt wurde mit einem speziellen KI-Modell. Und das erleben wir gerade in ganz vielen Bereichen. Das werden wir auch, wir haben gerade ein neues Klimamodell erlebt, das Berechnungen in 8 Minuten durchführen kann, wo ein Supercomputer tagelang vorher dran gerechnet hat. Also wir werden ganz viele Bereiche erleben, die revolutioniert werden durch künstliche Intelligenz. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken und irgendwann künstliche Intelligenz auch auf Quantencomputern stabil zum Laufen bekommen, was wir dann für Möglichkeiten haben, ich glaube, das können sich bisher nur die wenigsten Menschen auf der Welt überhaupt vorstellen, was dann passiert. Das heißt, wir werden viele Probleme, vor denen die Menschheit jetzt steht, werden wir zukünftig mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hoffentlich mindestens mal besser oder schneller lösen können, als wir uns das jetzt vorstellen können. Und ich glaube, da birgt das ganz viel positives Potenzial drin. Und ich möchte auch wirklich bekräftigen, sich damit auseinanderzusetzen und auch diese Technologie nicht zu verneinen, sondern sich damit aktiv auseinanderzusetzen, wohl wissend, okay, es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme, mit denen muss ich mich stellen, die muss ich im Hinterkopf haben. Aber einfach mal loslegen, Gas geben und
ausprobieren.
Ja, ich schließe da auch immer auf meine Vorträge. Bei uns zu Hause hängt über der Kaffeemaschine ein großer Spruch, einfach mal machen, könnt ja gut werden.
Genau, genau. Ich nehme das jetzt total gern als Schlusswort. Vielen Dank, Andreas. Wir haben gestartet mit dem Prompt Engineering, also wie holt man die besten Antworten raus, weil es eben auch dumme Fragen gibt, ausnahmsweise bei diesen Sprachmodellen. Eben selber noch nicht alles wissen können, was man sich vielleicht von ihnen erwartet, wie man das in Firmen einsetzen kann, wofür die verschiedenen Modelle geeignet sind und wie sich das letztlich auch auf unsere Gesellschaft auswirken wird. Andreas, vielen herzlichen Dank.
Christoph, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.